Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Smash, wo dann irgendwie so alle, die dann auf diesem Album, wo den Monat ungefähr rauskamen, mit so den großen Pop-Hits zur Zeit, dann auch aufgetreten sind. Da kam halt ab und an mal, war dann auch mal ein Hip-Hop-Song drauf und die sind dann auch aufgetreten. Da gab es auch diesen legendären, noch ein Hip-Hop-Archiv-Ding, bei dem die Beginner tatsächlich aufgetreten sind, ohne aufgetreten zu sein, mit dem, sie hatten irgendwie so Fuchsmasken an und haben halt aber irgendwelche Schauspieler hingestellt. Und das hat aber natürlich keiner gecheckt, weil keiner von dem Produktionsteam wusste, wie die Beginner halt wirklich aussehen, weil es denen halt natürlich auch völlig Latte war. Und da waren dann halt irgendwelche Leute, die dann halt performt haben, als ob sie die Beginner wären, aber es waren gar nicht die Beginner.
Geile Knowledge auf jeden Fall.
Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir nachher über die Kategorie von Prinz Pi reingehen, wie viel Background-Knowledge mir da so on the fly noch einfällt, den ich jetzt noch gar nicht so abgespeichert habe, weil ich war ja damals wirklich sehr, sehr, sehr drin in der Musik und so, also
Können wir von mir aus auch gleich reingehen, dann haben wir es hinter uns.
In die Kategorie an den Anfang stellen.
Ey, wenn wir schon beim Throwback sind, warum nicht?
Ja, Throwback. Ja, okay, ey, dann, ja, okay, why not? Also wir hatten ja, letztes Mal hatten Nello und Pete zu Gast und Nella hat freundlicherweise drei Alben vorgeschlagen und eins davon war Prinz Pio Neopunk, das andere war Mac ist der bessere Mattea Kessmann und das andere war Kesper-Album. Die Welt hört mich. Was, die Welt hört mich ja als Erste, ne?
Mhm, glaube schon.
Und dann hat Prinz Pi Neopunk gewonnen, womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, dass Kesper gewinnt tatsächlich. Ich dachte, die Kesper-Fraktion ist größer als die Prinz Pi-Fraktion.
Mhm.
Vielleicht habe ich es ja wirklich auch gebiased.
Ja, ihr habt halt in der Folge schon so gut Werbung dafür gemacht und du schienst einfach extrem motiviert. Das hat wahrscheinlich gelockt.
Ja, gut, ist. Ja. Wie hast du das, hättest du mit dem, was ich geredet habe, Torben, du hast ja zugehört.
Yes.
Hattest du nach dem, wie ich mich gegeben hätte, auch gedacht, okay, ich bin motiviert, jetzt Prinz Pi zu machen?
Ja, schon. Also, weil ich weiß auch, was für eine Begeisterung du dafür aufbringen kannst. Und ich mich auch noch an ein oder andere, deswegen. Ne?
Das du kannst ja... Ich gebe das jetzt quasi so, ich löse jetzt quasi den hippokratischen Eid in dem Fall auf, Torben. Du kannst alles, was dir jetzt so noch einfällt, kannst du gerne in der Geschichte erzählen, ohne dass du denkst, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu unangenehm für mich.
Ach,
was habe ich getan?
Ich weiß gar nicht so genau, was ich da jetzt für Details auspacken sollte, aber na klar, weißt du, also der hat halt schon eine Rolle auch gespielt, ne, in dem ganzen Deutschrap-Ding. Und ich erinnere mich an die ein oder andere Single-Auskopplung auch gerade noch von dem Album, was halt damals schon eine gewisse Welle gemacht hat. So, inwieweit das gealtert ist, können wir jetzt gleich nochmal ein bisschen besprechen. Aber hatte ich schon Bock drauf, wobei ich auf die anderen beiden Sachen auch Bock gehabt hätte. Also fand ich auch spannend. Gerade in Meckes würde ich auch gerne nochmal reinhören, weil habe ich gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf, wie es sich anhört.
Ist bei mir bei den anderen beiden Sachen tatsächlich einfach so, die habe ich tatsächlich nur danach gehört. Und bei Neopunk war ich, glaube ich, wirklich richtig mehr oder weniger von Anfang an tatsächlich drin. Ich hätte jetzt zwar ad hoc nicht mehr sagen können, wann es rausgekommen ist, war tatsächlich 2008.
Mhm.
Aber ich bin um die Zeit auch reingegangen und ich glaube, ich bin tatsächlich auch so ein bisschen, und das war auch das Prinz Pi-Album für mich, mit dem ich tatsächlich auch Prinz Pi entdeckt habe, wo aber gleichzeitig auch irgendwie mit der Information, dass die richtigen Prinz Pi-Fans, wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Wechsel es da in dem Leben von Prinz Pi, Prinz Porno irgendwie schon gegeben hat, wer die richtigen Fans sind, gegeben haben muss. Die haben damals zu Neopunk gesagt, nee, das ist ja nicht mehr der richtige Prinz Pi, das ist irgendwie alles zu neuer Klimbim, das ist so alles scheiße. So
ein Was sind das überhaupt übergehen. Für Beats, genau. Was
sind das auch für Beats und so, ja, genau. Es war auch tatsächlich irgendwie so in dem Album die Neuerung oder so war, es war glaube ich sogar, Prinz Pi ist mit dem Album irgendwie auf einem Major rausgekommen zum ersten Mal und das Album sollte halt so ein bisschen so elektronischere Klänge haben und es war damals halt, das ist ja heute eigentlich Standard, überhaupt kein Jucken mehr würde. Aber damals war es schon noch so ein Thema. Es gab halt irgendwie Deichkind, die das irgendwie schon 2005 hatten, die mit
Remi Demi und Limit war das alles schon so ein bisschen elektronisch gemacht. Und sonst gab es da halt auch noch nicht so richtig viel. Es gab noch keine Atzen, die so Party-Elektro-Billo-Beats irgendwo gemacht haben. Gab es alles noch nicht. Aber interessanterweise habe ich jetzt nochmal geguckt, eine alte Review gelesen von jemand bei der, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, das habe ich mir leider nicht gemerkt, Juice über Prinz Pi. Und da ist irgendwie quasi auch das Thema, ja, irgendwie grüne Ästhetik und elektronische Beats, ja, das ist irgendwie ein Throwback zu letzter Woche, weil eine Woche davor kam Masimoto zu zweit allein raus. Das quasi in eine ganz ähnliche Richtung kam. Was ist eigentlich zwei spannende Alben?
Das war 2008 auch.
Ja, 2008 kam zu zweit allein von Masimoto raus. Das können wir auch irgendwann mal in die Kategorie packen. Ja. Genau, und da kam das raus, irgendwie auch so elektronisch eingehaucht. Und das hatte ich irgendwie noch mal, das hatte ich auch noch mal so im Kopf. Und jetzt habe ich es noch mal gehört. Ich dachte, okay, ja, elektronisches Album. Und dann nicht mehr so, okay, man merkt schon irgendwie, dass es halt nicht alles so, ich sag mal, so cleane Hip-Hop-Beats sind, wie es damals halt viel geklungen hat. Aber so richtig elektronisch sind vielleicht so zwei, drei Sachen. Oder bei dem einen Song ist vielleicht mal eine E-Gitarre drin. Und das reicht dann irgendwie quasi schon, dass das irgendwie als das große Elektro-Hip-Hop-Album geframed wurde. Das hat mich dann auch schon irgendwie überrascht tatsächlich, dass es dann für mich in meiner Wahrnehmung nur so wenig war. Wie war das für euch? Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es sehr elektronisch war, wenig elektronisch?
Also, so wie du es jetzt beschreibst, sehe ich, woher der Kontext kommt. Aber ohne das, was du gerade gesagt hättest, hätte ich es niemals so doll in so eine Richtung gesteckt. Also viel weniger natürlich als Deichkind, aber auch, also nochmal wirklich deutlich einen großen Tacken weniger, also zu zweit allein zum Beispiel von Masi. Das fand ich das noch viel stilgebender.
Ja, klar.
Weil es hier halt so, weißt du, eine Ergänzung war, die schon untypisch irgendwo war vielleicht, so für Hip-Hop und so weiter, aber halt jetzt nicht so das ganze Album krass bestimmt. Deswegen fand ich es gar nicht so doll herausstechend, diesen Aspekt. Nicht beim Hören zumindest.
Okay, ich vielleicht noch mal so ein bisschen die Vorbedingungen von euch abchecken. Also ich gehe ich recht in der Annahme damit, dass du das Album jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal gehört hast?
Das wäre noch wichtiger Kontext. Ja, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich das Album ganz durchgehört habe. Kann sein, dass ich so ein, zwei Tracks nicht gehört habe, aber...
Hast du davor schon mal irgendeinen Song davor schon gehört tatsächlich?
Gibt dem Affen Zucker, aber ist auch Hit. Also, ja.
Ja. Okay, interessant.
Ansonsten, also kann schon sein, dass ich mal einen gehört habe, aber der ist definitiv nicht im Kopf geblieben. Also nichts bewusst, was ich schon irgendwie kannte, ja.
Ja, aber wieso hast du im Kopf, dass Prinz Pi gibt dem Affenzucker Hit ist tatsächlich? Wo hast du das denn wahrgenommen?
Nee, fand ich jetzt so beim Durchhören einfach nur. Es war meine persönliche Perception.
Ah, okay. Ah, interessant, tatsächlich. Okay, und Tom, wie war es bei dir?
Ja, also ich muss auch gestehen, ich habe nicht mehr das ganze Album geschafft. Ich habe dann ein paar Sachen hinten auch nochmal durchgeskippt.
Wird es auch schwächer?
Ja, hatte ich nämlich so auch wieder das Gefühl. Und ich muss mich direkt auch anschließen, gib dem Affen Zucker ist direkt das Ding, woran ich denke, wenn ich an dieses Album denke und auch einfach, klar, wie der live funktioniert hat. Ich weiß, glaube ich, noch, ja, dass wir auch in dem Jahr auf dem Splash waren, wo das auch rauskam und wo er das auch live performt hat, meine ich. Und das hat schon funktioniert. Das war schon fett einfach. Ja, aber vielleicht manchmal wirkte es halt auch so ein bisschen konstruiert, so von wegen, wir sind jetzt mal total neongrün hier und genauso soll sich der Sound jetzt auch anhören. Ich weiß auch noch, ich glaube, die erste Single-Auskopplung oder jedenfalls, wo es ein Video auch dazu gab, bei dieser Schädelficken mit Bistram auch zusammen. Und ich fand, der war so ganz betont edgy und so und das hat mich damals auf jeden Fall nicht abgeholt und war heute auch nicht mehr so. Aber ich fand, es gab auch noch so ein paar Songs, die auch so richtig klassisch Prinz Pi-mäßig waren, also so wie ich Prinz Pi auch irgendwie im Hinterkopf habe und was auch so am ehesten noch die Zeit war, wo ich den noch intensiver gehört habe. Ich muss sagen, ich finde das heute alles gar nicht mehr so geil, aber zum Beispiel so ein Song wie dieser 2030, der auch so voll so Storyteller-mäßig und so ist und dann macht er da so ganz, ganz wilde Bilder immer wieder auf. Das sind halt so Sachen, die mich sehr an so ein Album wie Donnerwetter nochmal erinnert haben. Oder sogar auch noch frühere Sachen.
Ja, und das Donnerwetter war tatsächlich auch das Album, das davor rauskam, zwei Jahre davor. Mhm. Ich glaube, so Donnerwetter war damals und dann auch die nächsten 4-5 Jahre, wo ich Prinz Pi dann wirklich noch aktiv verfolgt habe, galt das schon so als das Meisterwerk von Prinz Pi tatsächlich. Ja, also 2030 fand ich tatsächlich auch, den fand ich jetzt auch von den ganzen Songs, ich habe es tatsächlich soweit es geht, tatsächlich noch mal ganz gehört, weil von diesem Album gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen. Es gibt eine Deluxe-Version, eine normale Version, dann noch mal dies, das, tralala. Auch nicht auf Spotify. Und dann hat man halt die, die man hat. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, aber ich habe mein USB-Kabel zur externen Festplatte verschlampt und jetzt musste ich mir das irgendwie anders besorgen. Liebe Grüße an Sarah, die, wie sie selber sagte, im Millennium-Modus natürlich das alles irgendwo hat. Ich habe es ja auch, aber genau. Nee, aber 2030 fand ich tatsächlich auch von allen Songs am hörenswertesten nochmal, wenn man vielleicht jetzt als Person, die uns gerade zuhört, nochmal irgendwas nachhören will, finde ich den sogar rausstechend, weil die Geschichte ist halt irgendwie, er stellt sich halt im Jahr 2008 vor, wie das Jahr 2030 wird, wo er dann Kinder haben wird und erzählt denen, die Kinder fragen dann Sachen, warum ist das so und warum ist es nicht mehr so, und er sehr seine beide Perspektive, und das ist natürlich irgendwie im Jahr 2023 spannend, das zu hören, weil man dann drüber nachdenkt, okay, in welche Richtung hat sich entwickelt, wo teilweise die Entwicklung schon viel weiter vorne ist, oder wo du denkst, okay, das ist überhaupt nicht relevant gerade, und das hat irgendwo aufgehört und keinen hat's mehr gejuckt. Das fand ich tatsächlich auch interessant auf so einer Ebene tatsächlich. Ja. Dadurch hat es tatsächlich irgendwie so einen interessanten Wiederhöreffekt gehabt, zumindest die Song auf jeden Fall.
Vielleicht öfter mal trauen, Zukunftsprognosen rauszuhauen, die festzuhalten und sich selbst dann 5 Jahre später dran zu erinnern, ey, was ist denn daraus eigentlich geworden? So, ich prognostiziere, in 2026 reden wir über mindestens 3 AI-Rapper im Deutschrap-Kosmos, weil die AI dann schon so weit ist, dass die geilste Rap-Musik macht.
Das ist leider Bullshit, vielleicht, denn die AI macht dann unseren Podcast. Wir reden da gar nicht mehr selber drüber. Da werden 2, 3 Gedankenstränge reingetippt, das reicht.
Ja, wir haben ja genug Folgen hochgeladen, wo man AI speisen kann.
Ja, das ist leider wahr. Es wird nicht so schwer, uns zu ersetzen. Ey, Digga, irgendwann, wenn das ein bisschen fortgeschrittener ist, wenn ich dafür kein Geld bezahlen muss, so, dann mache ich das auf jeden Fall. Das wäre so, ey, wir haben wirklich, ich glaube, allein dieses Jahr, so unserem Spotify-Rap, das waren über, ich glaube, 1200 Minuten, die wir quasi ins Internet gehauen haben, nur in der einen Season jetzt quasi. Also da kann man, das kann man so, also wir haben so viel Material einfach, das ist wirklich easy AF. Und die Leute werden den Unterschied nicht merken, wenn wir die gut genug trainieren. Ja. Aber
diese Folge wird von AI aufgenommen.
Ich schließe mich euch aber an. Also ist mir zumindest auch so ein bisschen im Kopf geblieben, der 2030-Song. Und ich dachte aber auch, generell ging es mir so, dass ich, obwohl ich das Album nicht kannte und nicht in der Gänze gehört hatte, ich schon das Gefühl hatte, viel von Prinz Pi und was ich von Prinz Pi kenne oder wie ich ihn als Person und als Rapper wahrnehme, davon wiedererkenne. So, weißt du, dieses Nerdhafte so ein bisschen betont, was aber auch auf einen klugen Kopf schließen lässt. Natürlich das Außenseite sein, was so zum Anti sein wird und so weiter. Und ich fand auch, dass er diesen 2030-Song extrem zum, natürlich, der denkt über die Zukunft nach, aber er flext halt auch damit, dass er unsere Gesellschaft und unser Gesellschaftssystem schon so durchdrungen hat und so verstanden hat, dass er diese Voraussagen einfach treffen kann, weil er es ja gecheckt hat, wie es läuft und weiß, wie sich das entwickelt. Und das finde ich so passend zu dem, wie ich heute auch halt noch Prinz Pi wahrnehme, einfach als ja, so ein Dude, der auf jeden Fall schon viel auf sich und seinen Geschmack und sein Knowledge hält, aber natürlich auch an ein paar Stellen beweisen kann, dass er es halt drauf hat. So, wisst ihr, was ich meine?
Ja, doch, das ist schon treffend und quasi aber auch. Ja, aber ich find's auch nicht anmaßend. Ich finde die Sachen, die er dann da irgendwie so, in dem Song habe ich zumindest nicht als Flexen wahrgenommen, sagen wir es mal so.
Voll, ich meine auch eher so einen hintergründigen Flex halt. Und das ist auch die Sache, es ist auf jeden Fall nicht komplett peinlich geworden. Also es ist jetzt halt nicht so, das ist das Schlechteste, was ich je gehört habe, wie sich Leute in Zukunft vorstellen können. Ja, vor allem ergibt ihm ja auch so, ne, mit persönlichen Touch, mit Kinder haben, und er zeigt denen dann, wie quasi so, man schreibt auf Papier und so weiter, halt auch dieses Festhalten an irgendwas so, was erhaben ist und so weiter. Genauso lebt Prinz Pi halt heute nur mit teuren Möbeln.
Kaffeemaschinen und so. Ja.
Weißt du, sowas so wertschätzen, was noch so richtig schön gecraftet ist und so weiter, halt, ja, so ein Dude ist er halt auch irgendwo geworden.
Das ist halt aber auch das Ding, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, so, ehrlicherweise ist das quasi das Bild, dass wir vielleicht auch viele andere von Prinz Pi irgendwie haben, so, ja, teure Möbel zu Hause, schön das gute Laminat, irgendwie Espressomaschinen. Aber ehrlicherweise habe ich von Prinz Pi die letzten 5 Jahre original nichts Neues mitbekommen. Und es kann sein, dass es einfach schon wieder eine neue Form von Prinz Pi gibt, die wieder ganz anders ist. Das kann durchaus möglich sein.
Ja. Ich fand es tatsächlich interessant, David, dass du vorhin gesagt hast, dass du beim erstmaligen Hören direkt irgendwie so gibt dem Affenzucker so als Hit identifiziert hast. Wieso kamst du dazu? Weil bei mir war es tatsächlich so, okay, ich wusste das. Das ist damals, das ist natürlich der ikonische Song vom Album, weil quasi dieser Affe im Video, der hatte einen neongrüne Affen. Ist in dem Video damals auch noch ein großes Thema, das Musikfernsehen von Burger King. Da lief der Song tatsächlich, der ist da in die Hot Rotation gekommen. Auch eine seltene Geschichte, keine Ahnung, wer sich darum gekümmert hat, aber es war auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich. Und ja, das war irgendwie so der krasse Song, der halt auch wirklich der elektronischste Song ist von dem Album. Aber was ich mir da aufgefallen ist, ich dachte so, boah, das ist halt wirklich, wie das produziert ist, das ist so Billo schlecht einfach. Da denke ich so, boah, das konnte ich, also ich habe den Song damals extrem geliebt und er hat live extrem gut funktioniert, wie du das gesagt hast, aber ich konnte es mir einfach nicht mehr anhören, weil es einfach so, also wirklich, uff.
Sehe schon. Und also ja, ich bin jetzt kein Fan von der Produktion an sich, aber wir reden immer noch vom Rahmen, das halt dieses Prinz Pi-Album irgendwie hergibt. Und to be honest, als ich den gehört habe beim Durchhören, dann kommt relativ zeitig im Album rein. Ich dachte einfach nur, ja, ist halt also Chiago-Level halt so. Von der Unterhaltung her hatte es eigentlich genauso rotzig, frech und unbedarft hingekriegt, wie das, was halt der Mane gerade abreißt. Nur, dass der jetzt natürlich so komplett im Trend ist mit dem Sound. Aber natürlich klingt das auch nicht gleich ein Thema. So, wir sprechen halt so über 15 Jahre Produktionslevel und Leute gehen heute ganz anders an Sachen ran. Aber ja, also ist halt so, also für mich war es halt klar, erschließbar ist so, das Hitpotenzial einfach hat, wie der Song aufgebaut ist und wie er strukturiert ist. Mhm. Ja.
Ja. Ja. Es ist tatsächlich auch, das muss man sich auch mal vorstellen. Das war damals, war Prinz Pi mit dem Album auf Tour und Vorband waren Meckes und Plan B und Casper. Das muss man sich mal vorstellen, dass das einfach für 2008 für 17 Euro in 50 Städten Deutschlands und Österreich, Schweiz war. Und ich war relativ früh auf Prinz Pi-Konzerten und halt auf anderen Hip-Hop-Konzerten. Und was bei Prinz Pi mir immer schon ausgestrichen ist, ich ziehe jetzt einen Vergleich, obwohl ich natürlich keinen ganzheitlichen Blick auf die Live-Rap-Szene aus diesen Jahren tatsächlich habe. Aber was damals rausstechend war, dass bei Prinz Pi das Publikum, es war immer extrem hart, es gab super viele Moshpits für eine relativ frühe Zeit und das habe ich so damals noch nicht erlebt und ich glaube, Prinz Pi hat vielleicht auch bei dem Song gesagt, okay, ich investiere jetzt einfach in dieses Gefühl, dass bei meinen Konzerten das einfach passiert und mache genau so einen Song, der du merkst einfach so, wie der Struktur ist, du weißt genau, wo du den Kreis hast, du merkst es so krass beim Hören, wie du es vielleicht bei fast keinem anderen Song hören kannst tatsächlich.
Ja, und dann packen wir hinten noch so ein mit dran, was auch in einem Stadion funktionieren würde und so. Ja, ja, das ist alles ein bisschen konstruiert, finde ich.
Und jetzt nochmal die letzten 20 Sekunden.
Genau.
meine Lieblingsline auf dem Song und vielleicht sogar auf dem Album ist tatsächlich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die zweite Strophe fängt an von Prinz Pi mit, ja, du kommst aus Bitterfeld, du bist so ein Rapper-Typ, der sich in seinem Mittelstandsumfeld als Sohn des Ghettos fühlt. Der schmeckt schon auf so einer Ebene sehr, sehr gut.
Sehr gute Line auf jeden Fall. Ich habe mich auch abgeholt gefühlt. Das passt dazu, weil er auf jeden Fall auch den Schlachtensee rappt, in dessen ganz in der Nähe er aufgewachsen ist auf jeden Fall. Und das ist so mein Go-To-See in Berlin, ist, von dem ich auch nicht so extrem weit weg wohne, auch wenn ich, glaube ich, eine recht andere Wohnumgebung habe, als Prinz Pi damals gehabt hat. Habe ich auf jeden Fall geahnt, den Verweis nach Lichterfelde.
Nee, es ist in... Wieso Lichterfeld? Hä? Jetzt in der Line ist es Bitterfeld tatsächlich.
Ja, ja, nee, wegen Schlachtensee und Herkunft so. Die Line einfach nur, weil er halt, jo, Mittelstandsumfeld und so eines Ghettos fühlt und halt da in Berlin aufgewachsen ist. So, also der große Prinz Pi-Witz, ich meine, den hat, glaube ich, schon Grimm bei Zugezogen Maskulin mal gemacht, so daher.
Ja, ja.
Bitterfeld auch, aber ziemlich gut Hip-Hop-Stadt wegen so Umsteigen zum Splash kommen vielleicht.
Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich noch gerne unterbringen möchte. Tatsächlich, es gibt auf dem Song auch relativ viele Features, manchmal aber auch so DJ Kraft und Bistram, die eher als Produzenten da irgendwie drauf sind, aber als Features gelabelt sind. Aber ein Feature kommt eben auch von Casper in einer relativ frühen Zeit, wo er noch nicht bekannt ist. Aber der Song auch so, der Song heißt Schlag die Faust. Und ich wusste noch, den hatte ich so direkt noch im Ohr, als ich wusste, okay, wir reden über das Album, weiß ich, dass der geil ist. Und tatsächlich habe ich so den Eindruck, dass Schlag die Faust eigentlich so ein 2008-Version ist von Haftbefehl Rücken an die Wand. Irgendwie Beat extrem übersteuert und dann halt vor allem auch mit dem Casper-Teil in der Mitte, wo wirklich so ein OG Casper mit der damals sehr klassischen Reibeisenstimme wirklich eine sehr krasse Energie rüberbringt. Also eigentlich nur der Chorus, glaube ich, für so Original-Casper-Fans einfach nur wahrscheinlich das Highlight aus dem Jahr 2008 gewesen.
Ja.
Hat mir beim Hören auch immer noch mal Spaß gemacht, einfach den Casper noch mal zu hören, den ich schon lange nicht mehr erlebt habe, aber das hat mir gut gefallen.
Stimmt, den habe ich auch ab und zu noch mal im Ohr. Ja.
Richtig. Ich glaube, David will schon gar nichts mehr sagen, weil ihm geht diese Kategorie ungefähr auch schon 10 Minuten zu lang.
Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass ich irgendwas Positives oder überhaupt was in mir fühle, wenn ich den Casper-Song nochmal gehört habe, aber ja. Ach, schon okay.
Kostverächter.
Kostverächter? Ja, ist okay. Kann man so sehen. Hört mal weiter eure 2008er Prinz Pi und Casper-Mucke und erzähl mir nochmal, dass wie Haftbefehl Rücken an die Wand klingt.
Ja, ich habe mich einfach dran erinnert und deswegen ist es wahr.
Kann ich so akzeptieren.
Weil beide haben ja auch Wand im Titel. Das muss man schon mal so sehen.
Was? Was? Okay. Habt ihr noch abschließende Dinge zu sagen, um das irgendwie zu resümieren? Also, ich nehme an, Leo, bei dir, du bist sehr vertraut mit dem Album gewesen. Nehme an, du bist aber auch trotzdem seit sehr langer Zeit wieder rein. Was war jetzt so der Endpoint davon, so wieder da rauszugehen aus dem Hörerlebnis?
Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so dieses, ich kann es jetzt in einem zentralen Punkt tatsächlich aufbringen. Es sind viele Punkte, die ich mir irgendwie so mental aufgeschrieben habe, die ich jetzt auch alle abgespult habe und alle auch hier wiedergegeben habe. Es ist tatsächlich, es sind ein paar gute Songs drauf, es sind ein paar Songs drauf, die man heute noch mal irgendwie okay gut hören kann, auch interessant sind, wie 2030. Aber im Endeffekt war es jetzt so, für Leute, die in dem Gefühl damals das nicht gehört haben, glaube ich auch einfach nicht, dass das jetzt ein Album ist, wo ich jetzt hier sagen würde, obwohl ich damals großer Fan davon war, zu sagen würde, hey, das ist auf jeden Fall was, das müsst ihr noch mal gehört haben, das hat viel ausgemacht. Es gibt vielleicht noch so eine Drüber-Ebene, die ich vielleicht auch nur ansprechen wollte. Und das ist quasi ein bisschen diese Ästhetik, dieses Neongrüne. Das hatten wir, ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, mit Masimoto tatsächlich irgendwie. Ja. Und das weiß ich, dass mich damals auch das abgeholt hat. Das ist irgendwie, fand ich irgendwie cool tatsächlich. Da hat man auch gemerkt, dass er irgendwie was mit Grafikdesign zu tun hatte und da irgendwie auch rein investiert hatte. Und tatsächlich ist mir auch nochmal in dieser Grün als Farbe irgendwie so klar, natürlich irgendwie auch eine wichtige Hip-Hop-Farbe aus Gründen, aber auch dieses Neongrüne, das ist dann auch 1-2 Jahre später nochmal auch sehr stark recycelt worden. Ich weiß nicht, ob es recycelt wurden oder ob das einfach so eine Zeit war, wo so eine bestimmte Farbe, so eine bestimmte Ästhetik ausgestaltet wurde, tatsächlich von Peter Fox auf Stadtaffe, weil das der hatte tatsächlich damals in der Live-Show auf dem Bühnen, das Bühnenbild war auch extrem krass von Neongrün geprägt, also im Cover ist auch Grün drin. Aber das war irgendwie damals so ein Ding, Neongrün. Keine Ahnung.
Ich wollte auch noch danach fragen, als du jetzt die Cover oder so die Farbgebung aufgebracht hast, weil ich das auch, also nicht nur mit Live schon, sondern auch davor schon, weil er ja auch in Videos so diese Affenmasken dabei hatte und dann eben dieser, dann ja zumindest recht stechend hellgrüne Schriftzug auf dem Logo, habe ich auch gerade gedacht, ob da nicht Prinz Pi schon sich eine kleine Inspiration abgeholt hat, weil das Album ja von Peter Fox nochmal 2 Jahre vorher rausgekommen ist.
Nee, Peter Fox kam danach raus.
Was, ernsthaft?
Ja, 2009.
Alter, nein.
Andersrum. Aber das ist halt auch so, da sage ich dieses Kultwort Zeitgeist tatsächlich einfach so, das muss nicht unbedingt abgeschaut gewesen sein, sondern einfach so ein,
ja,
ey. Weißt du, manchmal ist dann einfach so weiß, einfach gerade irgendwie so eine Trendfarbe, wo du das irgendwie als besonders ästhetisch wahrnimmst, so warum das so ist, da habe ich jetzt nicht so
Aber vielleicht ich wirklich, vor allem, du meinst doch so, das Masimoto-Album war so eine Woche vor dem Casper-Album, was rauskam? Ja. Also, ja. Laut Wikipedia, Peter Fox, 26. September 2008, also quasi nur ein paar Wochen vor den beiden anderen Alben. Das würde wirklich sehr für Zeitgeist sprechen.
Ah, okay. Oh, da habe ich mich doch geirrt. Ich hätte sehr viel Geld auf 2009 gewettet. Siehst du, habe ich mich geirrt.
Ja, da kam das Live-Album, live aus Berlin. Vielleicht, wenn du es mit der Live-Show verbunden hast, hast du es deswegen im Kopf.
Ja, aber ich meine, das kommt ja trotzdem so, das ist ja dann, die Sachen kamen im Oktober raus und das im September.
Ja, das macht dann nicht mehr aus, das ist schon klar.
Wahrscheinlich nicht so, aber es, nee. Ja, weirder Fakt. Das wäre vielleicht irgendwie. Auch mal irgendwie für, weiß ich nicht, Katapult-Magazin oder, I don't know.
Ich weiß nicht. Ich stelle mir halt gerade
noch Frage. Doch, vielleicht auf. An der Stelle, dass ich sag's jetzt so negativ, aber, oder ich, im negativen Kontext, aber tatsächlich möchte ich mal einen Shoutout rausgeben an den, auf Instagram, den Deutschrap-Blog, der da wirklich seit ein paar Wochen einfach extrem spannende Themen irgendwie auch grafisch tatsächlich umsetzt für Instagram und irgendwie so sehr auch nischige Themen irgendwie reinbringt und auch relativ viel Arbeit, wo er immer so, er selber Daten oder die Person, ich weiß nicht, Datenanalysen im Hintergrund macht. Also, falls ihr auf Instagram seid, das ist auf jeden Fall eine Seite, die richtig viel Arbeit reinsteckt, wo man spannende Sachen erfährt, wo man mal folgen könnte, wenn man denn möchte. Empfehlung von mir.
Nice.
Genau.
Ich muss mich jetzt einfach gerade die ganze Zeit fragen, ob dieser Hip-Hop-Deutschrap-Zeitgeist, ob Deichkind den einfach losgetreten haben mit den neongrünen Elementen aus ihren Alben davor, die wirklich ein paar Jahre vorher erschienen sind. Es lässt mich jetzt nicht mehr los. Ich muss da später tiefer in die Recherche gehen.
Goddammit. Aber vielleicht gibt's ja irgend so jemand, der irgendwie so Musikwissenschaft studiert und der hat einen Professor, der auch irgendwie in Popularmusik irgendwie ein Thema ist. Das wäre vielleicht was für eine Hausarbeit, wo man das vielleicht nochmal hinterfragen könnte. Könnt ihr gerne übernehmen. Ist okay.
Das Element Neongrün im Deutschrap, oder wie? Okay.
Ja.
Weiß ich ja nicht,
ob darf man halt auch so einen dreiseitigen Absatz über Marihuana schreiben, wahrscheinlich. Ist auch okay.
Müsste man dann schreiben, ja.
Okay, ich glaube, wir sind dann an dem Punkt, wo wir nichts mehr weiter darüber sagen möchten. Und schließen die Kategorie damit ab. Und jede Kategorie wird abgeschlossen damit, dass wir die Kategorie in der nächsten regulären Rap-Stammtisch-Folge anbringen. Dazu aber die Zwischenbemerkung an der Stelle schon mal. Das hier ist jetzt die letzte reguläre Folge, die wir dieses Jahr aufnehmen werden. Wir machen noch demnächst eine in guter Tradition Jahresendfolge. Und da wollen wir uns dann auf die Jahresendsachen fokussieren. Und würden dann die Kategorie in die erste Folge des Jahres 2024 noch nicht.
24 ist es schon, ja.
Ja, ich habe in letzter Zeit das Jahr 2025 so oft gehört, damn you, GTA 6, wann?
Und nicht 2024.
Genau, und turnusmäßig bin ich, glaube ich, tatsächlich dran, Sachen so vorzuschlagen. Wie viel Angst habt ihr?
Null. Para. Ja, null.
Ist schon ein Angst, bisschen, okay. Aber ja.
Ich mach das, wo ich, glaube ich, die meiste Reaktion rausholen werde, mache ich am Schluss. Tatsächlich habe ich mich einfach, das letzte Mal habe ich einfach geguckt, was kam denn vor 10 Jahren raus?
Ja.
Oder was sind denn so Jubiläumsalben, die wir haben? Und da habe ich tatsächlich irgendwie 3 Sachen gefunden, die so im Zeitraum Oktober, Dezember, November 2013 rauskamen. Und da haben wir tatsächlich, da werden wir gleich die Überleitung dazu bauen tatsächlich, nachdem ich die Kategorie abgeschlossen hatte. Aber tatsächlich kam im Oktober 2013 die Debüt-EP von Grimm 104 raus. Und das ist ja, glaube ich, auch eine CD, die oder ein Album, das, glaube ich, sehr vielen Leuten sehr viel bedeutet. Deswegen würde ich das mit reingeben.
Alright.
Dann, da sage ich jetzt einfach auch mal voraus, dass es wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Aber damit, es ist auch ein bisschen peinlich, das sagen zu müssen, aber es war die Wahrheit. Damals im Dezember, kurz vor Weihnachten, da gab es auch ein Release-Konzert im, ich glaube, das hieß damals sogar Juice Club, irgendwie in der Köpenicker Straße unten, das war mal so ein Ding, gab es ein Release-Konzert von einem Künstler, der mir damals sehr wichtig war, heute nicht mehr so viel, aber da kam die Guter Tag-EP von Chefcat raus, hat mir damals viel Spaß gemacht, würde ich gerne auch nochmal reinhören, ich weiß, dass ihr da vielleicht nicht so heiß drauf seid, ich glaube,
doch, die ist, naja, die ist schön.
Ja. Und dann ein Album, wo ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute maßgeblich beeinflusst hat, wo man immer so eine gewisse Frage stellen soll. Und ich freue mich auf Davids Reaktion. Aber Ende Oktober 2013 kam dieses Album von Nemesis raus, von der Antilopen Gang. Und das würde ich gerne auch noch mit reingeben in die Abstimmung. Mhm. Und dieses Album, ich weiß gar nicht, Aschenbecher, oder das bin ich 100% sicher.
Ja, stimmt, irgendwas mit Aschenbecher, ne?
Glaube schon. Hm. Ja gut, interessante Auswahl. Ich glaube, das ist wirklich nicht so leicht vorherzusagen, welches es am Ende wird. Ja. 2013 einfach.
2013, ich glaube schon einfach ein absurd gutes Jahr für Hip-Hop tatsächlich. Also die Sachen, die ich das letzte Mal schon hatte, da waren ja auch schon, also klar, die Sachen, die jetzt irgendwie drin sind, da kann man vielleicht nochmal streiten über die große kulturelle Bedeutsamkeit, zumindest von dem einen oder anderen. Aber ne, das letzte Mal hatte ich irgendwie SIO und da kam Hit Alert von Casper raus. Also da kam schon einfach extrem viele richtig gute und wichtige Alben raus. Ja, genau. Das sind die drei Alben, die werden wir dann demnächst auf unserer Instagram-Seite der Rap-Stammtisch zusammengeschrieben abstimmen. Und wir freuen uns wie immer über rege Teilnahme. So, und jetzt habe ich schon gesagt,
so sieht's aus.
Ich mache die Überleitung, indem ich sage, ich mache eine Überleitung. Krim 104 hat auch vor ungefähr 2 Wochen tatsächlich eine EP rausgebracht. Und ich glaube, die haben wir alle sehr, sehr viel gehört. Zumindest trifft es auf mich zu. Wie war es bei euch? Trifft es auf euch zu? Frage ich einfach mal so.
Also ich kann dir einfach erstmal kurz meine Sicht erzählen, denn die ist recht überschaubar. Ich habe einfach nicht so ganz viel Musik in der letzten Zeit gehört, bin aber einmal durch das Album durch. Es ist sogar ein Album insgesamt. Und ich habe manchmal meine Probleme mit Grimm aufgrund der Schreiigkeit in der Stimme. So einfach, ich kann es mir manchmal nicht zu viel geben. Und das war bei diesem Album hier und da auch wieder der Fall. Aber die Art und Weise, wie er erzählt hat und was er für Bilder teilweise aufgemacht hat, hat mich dann doch wieder so gefesselt und doch so überzeugt, dass ich über die Stimme so ein bisschen hinwegsehen konnte. Und hat mir dann doch echt richtig viel Spaß gemacht. Also da waren ein paar Sachen dabei, die ich richtig geil fand.
Zum Beispiel?
Wir waren gestern im Kino und haben Musikvideos auf Kinoleinwand geguckt. Visualizing Musics war wieder eine ganz großartige Sache. Und da wurden Tierperspektiven eingenommen. Und ich liebe Tiere und Tierperspektiven. Und deswegen ist dieser Stadtfuchs-Song für mich einfach einer, den ich sehr, sehr fühle, weil ich liebe auch Stadtfüchse einfach. Ich finde die auch immer so geil. Würde am liebsten irgendwie mit denen immer abhängen. Und deswegen fand ich das irgendwie sehr geil, was er diesem Fuchs, den er in der Stadt nachts trifft, da alles so erzählt. Und es war halt genau dieses Beispiel. Ich fand die Erzählperspektive so spannend, dass ich über den musikalischen Rahmen, der eigentlich nicht unbedingt so ganz meiner ist, so ein bisschen stampfendere, elektronischere, techno-lastigere Beats, voll gut hinwegsehen konnte und das, ja, für mich trotzdem auch gut funktioniert hat. Der zum Beispiel. Wie hat euch der gefallen?
Ja. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hab ihn ja sogar als einen von den Songs auf unsere Playlist gemacht. Ja, Stadtfuchs tatsächlich ist. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch ein großer Fan von Stadtfuchs. Übrigens eine der, ich kann die Liste nicht verfolgen, eine von den Top 3 Dingen aus der Hardcore-Corona-Zeit. Vermehrt Stadtfüchse auf den Straßen, auf Platz 2.
Geil.
Ja, da hatte ich mal so, vor meiner Haustür hatte ich mal einen Mexican Standoff mit einem Fuchs für 2 Minuten. Und ich guckte, okay, was passiert jetzt? Und er hat auch geguckt. Und irgendwann ist er dann einfach gegangen.
Gott, die sind so geil, ey.
Okay. Nee, finde ich, hat mir auch aus ähnlichen Gründen viel Spaß gemacht. Aber tatsächlich finde ich es tatsächlich interessant, dass du sagst, irgendwie dieses, dass du den Rap-Stil nicht so krass fandest, weil das ist auch eine Sache, die mir so ein bisschen erst im Nachhinein so aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, so, ich verstehe, dass du das so hast und das glaube ich, war halt einfach früher noch viel dominanter bei Rap-Stil von Grimm, wo ich auch gemerkt habe, so, dass der, wie er rappt und technisch wie er rappt, dass der, ich glaube, vielleicht auch schon mal als Folge, falls wir das nächste Folge machen, einfach zur Krim 104, falls wir das hören, ich glaube, da werden wir alle noch mal denken, okay, so ist stampfiger Krim 104 Rap. Ich glaube nämlich, dass er sich da so krass entweiterentwickelt hat und ich das inzwischen einfach sehr viel mag und dass ich einfach das eigenes Trademark einfach ist, wie es ist, und ich das auch als absolut positiv wahrnehme, wie er rappt. Und das ist auch tatsächlich, wir hatten ihn ja auch vor ein, zwei Wochen, war er auch als Gast auf einem Dizzy-Konzert, wo ich und David waren. Und da habe ich auch gemerkt, er ist auch auf der Bühne, wie er rappt, ist er auch einfach extrem souverän und stark geworden. Also das ist richtig, richtig guter MC für mich geworden, was auch den Flow angeht tatsächlich. Deswegen, aber gut, du bist natürlich eigentlich der Flow-Experte, so, aber das ist einfach nur my two little Leo-Sense dazu. Wie ist es für dich, David, hast du das mit dem Rap-Stil auch so wahrgenommen? Wie hat dir Stadtfuchs gefallen?
Ja, das generelle Phänomen schon. Ich finde auch, also er hat sich da auch einfach wirklich krass weiterentwickelt, und ich finde, man hat so das so ein bisschen Step by Step gemerkt. Zum Beispiel also Risse, der Song mit Dizzy ist ja auch schon relativ lange draußen. Der kam schon so Anfang des Jahres oder so Frühlinge des Jahres. Und da schien es auch teilweise noch so ein bisschen ungewohnter. Und ich war auch dieses Jahr, na oder Ende des letzten Jahres, auf jeden Fall nicht so lange her auf dem Grimm-Konzert. Der spielt auch bald wieder eine Tour. Und es ist immer mega entertaining und er ist wirklich ein sehr guter Live-MC. Und ich finde, man merkt halt auch richtig, dass er auf dem zunehmenden Alter seiner Karriere einfach vermehrt auf auch andere Beats gelernt hat zu rappen, die er früher, glaube ich, niemals hätte bedienen können. Und heute kann er das und kann halt teilweise so richtige Hits draus zaubern. Und das ist schon nice, auch einfach, weil er den, wenn man so will, gewohnteren, älteren Stil niemals verloren hat. So, der taucht immer noch auf. Und also ihr sagt so, er hat eine sehr erkennbare Stimme, er hat aber auch einfach sehr erkennbare, da sind wir wieder beim Flow-Thema, er hat auch einfach sehr erkennbare Flows und halt so ein paar seiner Standard-Krimi-Adlibs so. Er hat einfach so ein Around-Paket für sehr wiedererkennbare Songs machen, wenn er drauf rappt. Und das ist eine super geile Qualität. Und also auf dem Album ist es ja schon auch wieder ein weiter Kosmos, der da irgendwie aufgemacht wird. So mein Fuff-Song war Ted Kaczynski, Paris Hilton. Der funktioniert mit dem Sample, was da die ganze Zeit im Hintergrund durchläuft, komplett anders als zum Beispiel so ein Stadtfuchs. Und ich habe beides genossen.
Mhm. Ja. Dazu eine Frage zu Ted Kaczynski. Hast du gewusst, wer das ist?
Ja klar, der Unabomber.
Was ist so? Muss ich googeln.
Ich habe eine.
Was ist der Unabomber?
Ich sag mal so, es gab dazu mal eine ganz cool gemachte Serie auf Netflix, die ist zwar so ein bisschen Propaganda, weil die so der Spur des FBI-Ermittlers hauptsächlich folgt, der Ted Kaczynski irgendwann auf die Spur gekommen ist, aber trotzdem sehr gut irgendwie seine Inhalte mit auffasst. Also Ted Kaczynski ist halt Ted Kaczynski, so ein super intelligenter Typ, der Klassenübersprung hat, irgendwie mit 16 aus College gegangen ist, irgendwann eine kranke Dissertation in Mathematik geschrieben hat, also richtiges Brain. Und er hat aber auch eine sehr spezielle so Sicht auf unsere Gesellschaftsform gehabt, wenn man so will, und hat extrem stark vor Technologie gewarnt, weil die Menschen eher unfreier macht, als halt befreiend zu sein. Also hat quasi die Industrial Revolution ein bisschen verurteilt und die Folgen, die sie gehabt hat, und sagt halt so, wir können zwar mit Technik mehr machen, aber wir können halt ab einem gewissen Grad gar nicht mehr ohne die Technik leben. So, du konntest früher halt in der Stadt laufen, dann hatte jeder ein Auto, um bei zu fahren, aber ein paar Jahrzehnte später musst du ein Auto haben, weil die Stadt so weitläufig geworden ist, dass du nirgendwo mehr zu Fuß hingehen kannst. Du musst halt mithalten. Ich meine, das ist halt, ich weiß gar nicht, wann das war, 80er oder so. Nee, 90er, glaube ich. In den 90ern war das, glaube ich, als es so richtig Fahrt aufgenommen hat. Das war halt so seine Sicht. Und ich meine, heute sind wir so viele Level weiter. Und was den halt bekannt gemacht hat, ist halt, dass er Briefbomben verschickt hat. Und zwar so an, wenn man so will, random Leute in sorgfältig ausgesuchten Plätzen halt. Plätze, die er mit so dieser Industrial Revolution im heutigen Zeitalter in Verbindung gebracht hat, so Flugzeuge, Universitäten und Ähnliches. Da sind halt auch Menschen draufgegangen, viele verletzt und so weiter. Und irgendwann hat er es geschafft, dass seine Message halt in Tageszeitungen abgedruckt wurde und sein Manifesto da abgedruckt wurde. Und es hat halt für viel Diskussion gesorgt, aber er hat sich quasi so den Platz erarbeitet, dass irgendwie seine Vision Gehör findet durch, ja, Terror im weitesten Sinne. Es ist eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall. Und to be honest, der hat sehr schlaue, krasse Dinge runtergeschrieben, die man heute noch perfekt anwenden kann. Da steckt eine Menge Wahrheit hinter. Er hat halt nur auch irgendwie krass unmenschliche Züge einfach in seinem Handeln gehabt. Aber das ist Ted Kaczynski. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum Grimm den mit dem Simple Life mentioned. Der hat sich natürlich komplett zurückgezogen von diesem Technologieleben und versucht so so weit wie möglich außerhalb der Gesellschaft zu leben und war dann halt in so einem riesigen Waldgebiet irgendwo in den Staaten in einer eigenen Holzhütte, die er mathematisch perfekt entworfen und gebaut hat und hat da quasi so selbstversorgerisch gelebt mit einem kleinen Garten quasi im Vorhof und dann so ein bisschen Tiere jagen und halt sich im Fluss baden. Das ist quasi das Simple Life, auf das Grimm hier anspielt, der komplette Rückzug aus allem Digitalen oder allem technisch Behafteten, wo man sich irgendwie fügen muss und so weiter und so fort. So viel zum Junabomber.
Super gut zusammengefasst. Also das hat mir genau die Information gegeben, die ich hören wollte und vorher nicht gewusst hätte. Nice. Ja, und Paris Hilton ist dann halt einfach eine Anspielung auf die Serie.
Genau.
The Simple Life.
Wir haben es ja dieses Jahr auch schon auf einem sehr guten Song von Donna Savage und Ojibwe gehört. Komplett nice.
Stimmt, das haben wir, glaube ich, sogar schon gesprochen.
Ja.
Ja, eine schöne romantische Vorstellung, so dem Ganzen entfliehen zu können.
Ey, voll.
Aktueller denn je, ey. Hm. Die Hütte in den Bergen ist fresher denn je, Leute.
Das ist so für mich tatsächlich auch dieses Thema, die in dem Song tatsächlich irgendwie auch sehr dominant war, aber auch in Stadtfuchs und irgendwie habe ich das Gefühl, auch in anderen Songs, irgendwie auch vielleicht so mit so Rückblenden, dass das irgendwie so ein sehr bestehendes Thema bei sehr vielen Songs oder des Albums halt ist, dieses Wunsch, ich bin irgendwie jetzt so ein Stadtmensch und aber eigentlich will ich doch lieber simpel, einfach Dorf in weniger Menschenumgebung, weniger Kulturmenschen und so leben. So, das ist für mich so ganz dominant gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht. Aber trotzdem für euch die Frage, ist es ein Thema, das euch tatsächlich auch so beschäftigt? Könnt ihr das irgendwie, spürt ihr das auch so? Bei mir ist es halt so, ich denke mir halt so, ich kann irgendwie dieses Thema sehr gut verstehen und ich merke, dass da viel Emotion und Nostalgie und eine Melancholie irgendwie drin ist, die man halt natürlich musikalisch saugut verarbeiten kann. Aber tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, okay, wenn man das so hört, denkt man sich, ah ja, stimmt ja eigentlich. Aber ich habe mal so eine halbe Minute drüber nachgedacht, eigentlich so, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr, irgendwie in ein Dorf zurückzuziehen und auch nicht irgendwie so in ein romantisiertes Dorfleben zurückzuziehen, dass diese ganzen negativen Eigenschaften wie ja, schwieriges Sozialleben und vielleicht fragwürdige politische Thesen und schlechte Mobilitätsanbindung und so hat ja auch ausblendet in den Songs tatsächlich.
Ja, ich denke das vielleicht sogar noch ein bisschen konsequenter. Also ich kann das schon total nachvollziehen. Ich erinnere mich noch, dass wir in der Schule damals über Stadtlyrik geredet haben, die jetzt halt so 100 Jahre alt ist, wo genau die gleichen Themen in Berlin auch schon irgendwie immer waren. So der Moloch, Stadt frisst dich auf und alles ist irgendwie dreckig und zu voll und zu viel und zu laut und eigentlich willst du dich nur zurückziehen. Und ich finde die Vorstellung auch sehr romantisch. Also ich verfolge auf YouTube so Community-Projekte, wo Leute in Portugal irgendwie ein Grundstück kaufen und da versuchen, einen nachhaltigen Lebensstil irgendwie zu fahren und einfach den ganzen Tag nur dieses Land halt irgendwie so bewirtschaften und so umgestalten, dass Menschen da irgendwie geil leben können. Und ich finde das großartig. Ich finde das immer richtig geil. Da geht mir voll das Herz auf. Und da denke ich oft, würde ich eigentlich manchmal lieber haben. Aber auf der anderen Seite, also da bin ich auch super ambivalent. Ich würde so viele Sachen in der Großstadt, gerade in Berlin, wo du irgendwie, egal wofür du dich interessierst, du findest mindestens eine Person, die das auch gut findet, würde ich auch nicht missen wollen, einfach so mit den vielen Sachen. Also von daher, weiß nicht, manchmal vielleicht einfach mal wieder zwischendurch rausfahren und ein bisschen durch den Wald laufen oder Gras anfassen und so. Das reicht vielleicht manchmal auch schon als Ausgleich dann so.
Fenster auf Kipp reicht.
Fenster auf Kipp ist meine Hütte im Wald. Ja, genau.
Und wie ging es dir David, damit?
Ja.
Ach. Hast du das auch so dominant gespürt?
Also ich sehe zumindest eure Ambivalenz so. Also ich finde, es gibt natürlich am Großstadtleben, und wir leben jetzt auch alle gerade in Berlin so, es gibt natürlich so Downsides, aber also mich zieht zum Beispiel auch gerade eher hierhin als die andere Seite. Und trotzdem weiß ich, was man auch davon haben kann, halt so in einem ruhigeren Kontext irgendwie zu sein und ganz anderen Lebensrhythmus irgendwie zu haben. Ja, finde okay. Ich fand auf jeden Fall ganz interessant, wie Grimmi, vielleicht kann ich das nachher nochmal als Überleitung nutzen, aber wie Grimmi halt auch so dieses Freundschaftsverhältnis beschreibt, was auch auftaucht mit dem Besuch in der Heimat quasi, was so eigentlich schon ein bisschen weggebrochen ist, aber offensichtlich ist da noch irgendwas da, was dann wieder etwas sehr Emotionales auslösen kann. Das fand ich eine sehr interessante Beschreibung, weil das, glaube ich, also das war eher noch ein Thema, was mich beschäftigt hat, als so, wie ist der unterschiedliche Kontext zum Leben, sondern eher so, wie sind die sozialen Bindungen und wie sind die vielleicht auch nicht mehr vorhanden? Ja.
Okay, ich bin gespannt, wo du die Überleitung dann jetzt nachher.
Ja, ich weiß ganz genau.
Ah, doch, ja, doch, ja. Ich
meine, wissen.
Nee, dann lass uns vielleicht noch ein Thema, ein Song auf die Playlist dazu machen, auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die ihr auch gerne auf leider Spotify nur folgen könnt. Das ist tatsächlich der Song Nepo Baby, der mir auf jeden Fall gut gefallen hat. Ich glaube, das ist auch so ein Thema gewesen für andere Leute. Und ja, der sticht für mich aus dem Album dann auch einfach so ein bisschen raus, weil er halt irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, eigentlich so eine zugezogen maskulin Ebene reinbringt, wo ich mir gedacht habe, so,
ja,
das ist so ein richtiger zugezogen maskulin in the best times Song. Und hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn da jetzt ein Feature von Testo als dritter Part vielleicht irgendwie noch reingegangen wäre, so. Und das ist irgendwie dann so das, wo ich dann doch am meisten gespürt habe, wo ich gedacht habe, so, weißt du, einfach nochmal so stabiler Straight Hate gegen so eine bestimmte privilegierte Gruppe. Das ist einfach das, wo ich zugezogen maskulin und Grimm und Testo einfach lieben gelernt habe. Und auch mit ein bisschen schlaueren Vergleichslines und so. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber gleichzeitig eben auch so eine Melancholie in mir heraufgerufen, wo ich gedacht habe, so, Mensch, so noch mal ein ganzes Album fände ich schon auch okay.
Ja, bei dem Song brennt plötzlich alles wieder, ne? Der schiebt schon richtig gut nach vorne.
Ich sehe auch komplett so deine Sehnsucht, weil der klang für mich also wie eine perfekte Skizze vom halt letzten ZM-Album und wieder produziert und gerappt wurde von 10 Jahre Abfuck. Da hätte dieser Song halt mit plus noch ein Testopart, also exakt so stattfinden können, hat mich vom Soundbild extrem, extrem dolle daran erinnert.
Ja gut, aber da gab es Jeremias, glaube ich, noch nicht. Da hätte. Es ist auch so stark, weil er schafft es einfach so, du kannst hier so viele Leute, die aktuell irgendwie existieren, kannst du so reininterpretieren und so indirekt, nett Jeremias beim Namen, aber halt auch nur so indirekt und Fronzy nicht so direkt, aber trotzdem ist es irgendwie, finde es schön gemacht, gefällt mir gut.
Der ist auch einfach witzig, so absolut.
Ja, aber da ist gar nicht die Line drauf mit, das ist bei Ted Kaczynski, Paris Hilton, diese wo ich nichts mit linken Jihad-Fans auf Twitter zu tun haben muss. Das ist auf Ted Kaczynski drauf, oder?
Ja, genau.
Die Line finde ich auch saustark.
Ja, sehe. Ich würde vielleicht auch noch ganz gerne Butter Chicken auf die Playlist machen, weil ich das auch extrem nice von Grimmi fand. Das fand ich wieder so einen richtig guten Solo-Track, weil er da halt auch so ein bisschen ehrlich und nicht ironisch, sondern wirklich so zynisch auf seinen eigenen Scheiß guckt, den er so abzieht, so, was ist das eigentlich für ein Job, und das ja auch so ein bisschen beschreibt, durch was er so für Dinge dann geht, so im linken AirPod Beats hören, während er das Tochter beim Spielen zuguckt und nachts zum Studio, ins Studio zum Engineer und so weiter. Und dann erzählt er auch so ein bisschen, dass er halt so eigentlich sein Herz ausschüttet und es dann noch verwerten muss, halt so ein bisschen, weißt du, so die Kämpfe damit, und schildert das so und macht klar, dass es ihm auch teilweise schwerfällt und dass es irgendwie nicht das Einfachste ist. Und dann kommt er in so einen Line rein mit, ich mache es trotzdem, Kids. Und ich denke mir nur so, ja, danke, mein Mane, dass du es trotzdem machst, trotz deiner Struggles, die das bedeutet, so, ja. Grimmi bleibt uns treu, einfach so. Nice.
Ja gut, dann mache ich das. Dann mache ich das so.
Okay, nutzt den Übergang.
Ich nutze den Übergang und sage Übergang, weil sich mit diesem Thema aus der Heimat wegziehen, aber auch dann irgendwann, vor allem nach einer gewissen Zeit, irgendwie in die Heimat oder vielleicht ursprüngliche Heimat, was auch immer man unter diesem Begriff verbindet, so zurückzugehen, beschäftigt sich auch das Neuen auf dem neuen T9-Album, was gedroppt ist, durchaus ausführlich und in verschiedenen Facetten. Und wir hatten auf jeden Fall einmal schon den Song zusammen mit Döll hier angesprochen als Single. Und da hatte ich ja schon gesagt, da gibt es ein bisschen vielleicht ein Intro oder so einen ersten Einblick, so eine Grundlage für was noch auf dem Album passiert, weil so richtig intensiv und so ganz, ganz dolle persönlich, so mit Facetten, die man sonst auch, glaube ich, nicht von ihm jemals so gehört hat, wird es halt so auf der B-Seite. Und genau, dann geht es zum Beispiel bei Helmut um eine extrem kranke Aufwachsenphase und sich so, ja, Jugendeskapaden, wenn man so will, im weitesten Sinne durchaus grafisch beschrieben. Und so 2 Tracks später geht es darum, halt nach vielen Jahren zurückzukehren in so ein ähnliches Umfeld, und sind so Fetzen drauf von Erlebnissen, die er mit Leuten gehabt hat, die er dann wieder sieht als so Mensch, der seit 10 Jahren einfach weggezogen ist von zu Hause und da eigentlich gar nicht mehr so große Bindungen hin hat, nämlich auf Mein Freund 2 hört man das. Und damit konnte ich auf jeden Fall richtig viel anfangen, weil ich das halt auch zumindest kenne, so nach einer gewissen Zeit nochmal irgendwie an so einen Ort zurückzukehren und dann nochmal zu schauen, was da eigentlich ist und sich teilweise vielleicht auch ein bisschen verloren oder fremd da zu fühlen, fand ich extrem packend thematisiert auf jeden Fall. Und so einen persönlichen Scheiß hat der Junge halt früher auch wirklich nicht so direkt rausgehauen. Er hat es nicht für sich behalten, aber er hat es halt so kryptisch verpackt, dass man da was erahnen konnte, aber er hat sich nicht geöffnet und das macht er jetzt und das macht seine Lines so richtig stark.
Ja.
Ja. Und das, obwohl sie weiterhin ja so besonders geschrieben sind. Also alleine auch vom Flow her ist er ja einer, der immer wieder die Sachen so über die Zeile hinauszieht und so und dadurch manchmal so schwierig zu greifen ist, fast so ein bisschen wie stolpernd da irgendwie drüber geht. Aber zum Beispiel beim Song Hellblau hat mich das, also finde ich, die Form, wie er rappt, ist da so wichtig für den Song. Weil er da zum Beispiel ja auch nochmal einen Prozess mit Freunden, mit einer Freundschaft beschreibt und beschreibt, warum es jetzt vielleicht auch heute so schwierig ist, manchmal wieder dahin zurückzukehren. Denn er beschreibt halt so ein bisschen den Trip oder den Prozess, wie er mit Freunden zusammen in Drogenkonsum immer weiter reingekommen ist. Und der ganze Song entwickelt sich halt wirklich auch von am Anfang ist es alles Spaß und lustig zu, es wird immer belastender, es wird immer anstrengender, es wird immer mehr so, dass er Leute halt an Substanzen verliert und so. Und ich finde, die Art und Weise, wie er dann da so drüber stolpert, passt total so zu dem Reinstolpern immer weiter in den Konsum. Und der Song endet dann so sehr abrupt irgendwie von wegen, und dann bist du in die Psychiatrie gegangen, deine Familie hat mir die Schuld gegeben, ich habe dich nie wieder gesprochen, bumm.
Ja.
Und der Song ist aus. Und das finde ich, boah, hat mich so hart irgendwie mitgenommen, ja. dieser Ritt über diesen Song hinweg. Das ist fast ein bisschen so dieser Höhepunkt für mich gewesen, von dem ich reflektiere, was meine Heimat irgendwie ist, was ich damit verbinde, an Gutem wie auch an Schlechtem, warum ich heute vielleicht zu den Menschen auch gar keinen richtigen Zugang mehr finden kann.
Voll, dazu muss man vielleicht bei den Track noch sagen, da geht es halt so um seine Dresden-Zeit, also quasi die Phase exakt nach dem Wegziehen von zu Hause, also so diese erste von zu Hause weggezogen Phase, was auch nochmal special ist, glaube ich.
Ja.
Aber voll, für mich absoluter wichtigster oder auch so liebster Track und also immer noch, ne, der geht so fast exakt 3 Minuten, aber es ist also diese Dichtheit von Erzählen, was da eigentlich drinsteckt, ja. Du kannst über so viele Aspekte nachdenken, denkst dir so, oh, krasse Situation, aber der geht nicht mal so extrem lang, aber wie du meinst, die Form, wie gerappt oder auch einfach nur erzählt wird, Worte geformt werden, halt, ist schon special auf jeden Fall. Man kann vielleicht auch an der Stelle, ich habe mich zum Interview auch schon mit ihm getroffen, das vielleicht irgendwo hoffentlich bald erscheint, we'll see. Es ist noch nicht so weit auf jeden Fall. Und das kann ich vielleicht schon leaken, das fand ich auch einen interessanten Fact, wenn man so möchte, dass auch manchmal, das ist ja bei dem Track auch so, also Talky baut dann halt auch so um seine Worte drumherum halt den Beat und guckt so ein bisschen, wie die Phasen verlaufen und was passiert. Aber es wird halt so daran angepasst. Weißt du, also man schreibt vielleicht mal auf dem Loop, aber manchmal wird auch so das Produzieren danach dann einfach extrem ausgerichtet. Und wo ist es schon so der Fall? Also wer arbeitet schon so? Das macht es halt auch irgendwie krass. Und du hast es auch in dem Song, wie der so arrangiert ist. Du hast richtig, du hörst auch diese Phasen, die sich im Song abwechseln. Das ist geisteskrank.
Ja, voll. Und ich lese einfach nur so den Titel, als der Song losgeht und bin irgendwie gleich ein bisschen an den Weit und Blau Song von Tua erinnert und denke, jetzt kommt vielleicht irgendwas Leichtes, ne, bei Hellblau und im Endeffekt geht's um Crystal Meth, weißt du, so ist es halt.
Hoppla.
Ja.
Mit auch Kontrasten gespielt.
Ja. Ja, ey, furchtbar interessante Perspektiven, die ich gar nicht so dicht verfolgt habe, wie ihr das jetzt gerade. Ich fand tatsächlich einfach diesen Helmut-Song einfach so geil, weil ich einfach in dem Refrain, wie er das betont, wie er es rappt, finde ich einfach so extrem cool und lässig. Das macht so viel Hörspaß, deswegen will ich es auch immer wieder hören. Es gibt tatsächlich noch so eine andere Ebene, die, wo es mir so ähnlich geht, wo ich aber so ein bisschen, da wir haben schon drüber gesprochen, den Alley Cat Boys Song, wo so geile, extrem gute Katzensamples drin sind, und ich mir denke so, das ist so, das macht so viel Spaß, wie die eingebaut sind, das fühlt sich sehr organisch und sehr cool an. Ah, so auf einer inhaltlichen Ebene war ich dann so, ich weiß nicht, diese eine Doppelkettigkeit mit Pussy, na ja, okay. wenn man so einen Song Katzen macht, bietet das sich natürlich auch an und ich verstehe auch, dass man den Weg geht. Ja. Aber auf jeden Fall, der Beat hat mir da sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das wollte ich nochmal als Sonderempfehlung vielleicht reingeben. Das ist natürlich genau wie vorhin bei Butter Chicken, so auch Alley Cat Boy, besondere Empfehlungen, wo wir sagen, ja, das ist schon ein besonderer Song. Das sind natürlich die Songs, die auf Spotify natürlich am wenigsten Klicks haben, beide.
Natürlich. Okay, komm, danach guckt doch in niemand hier. Also, sorry, aber, ja.
Ja, aber wir hatten das irgendwie vor zwei Folgen mit einem Favorite Worst Cast, wo wir denken, ja, so, stimmt, boah, stimmt. Ich glaube, Jan war es irgendwie gesagt, ja, immer, das ist der Hit und dann ist es der Song mit den wenigsten Plays.
Stimmt, das war mein Tour, ne?
Es ist schon auf Art witzig.
Ja, voll sehr. Und wir können uns auf jeden Fall einigen, dass der Etiquette Boy Beat nice ist, ansonsten, also ich sehe das, für mich ist das halt wirklich so, er rappt halt darüber, dass der halt ein ganz spezielles Katzenformat mit Wachstift auf dem A5-Format malt und das halt verkauft und damit flext. So, das ist der Song für mich, so die paar Pussy-Pussy-Anspielungen sind halt Rap. Aber ich finde halt noch viel krasser.
This song could be about a woman, but also a cat.
Ja, manchmal halt. Ich finde aber bei Helmut, ich finde bei Helmut noch krasser, weil der noch irgendwie weniger offensichtlich ist, aber ich bin mir sicher, der geht live extrem dumm. Also das ist so, es ist eigentlich ein unglaublicher Banger, wie der gebaut ist. Der hat ganz kranke Hi-Hats einfach. Also ich glaube, der wird extrem abgehen und dann auch so dieses, ich glaube, es kann halt extrem mitgesungen oder mitgerappt werden. Großeltern trinken hier, tranken. Das ist, also das, weißt du, das kriegst du, glaube ich, bei jedem Chorus, bei jeder Hook, so kriegst du, glaube ich, die Crowd dazu, das zu machen, weil das sehr leicht zu merken ist. Und das ist so, für mich ist das so der versteckte Banger einfach, weil der auch vom Thema jetzt nicht so unbedingt so super leicht ist, aber ich glaube,
der Banger des Jahres 2023, nice.
Für mich, jopp.
Ja, ich sehe die Perspektive schon. es ist halt auch wirklich irgendwie auch wieder jetzt Rap-Stammtisch Meta-Offenlegung. Wir haben gedacht, gut, wir machen noch einmal eine kurze Folge. Und es kommen einfach noch so viel spannende Sachen raus. Auch so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen liegen geblieben sind seit letzten Jahren. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt auch nicht kürzer drüber sprechen können, weil es ist halt einfach viel drin und es hat uns einfach viel Freude gemacht. Das ist auch schon so dieses Meta-Reflexions, wenn wir jetzt bald irgendwie die Jahresendfolge machen, oder ich irgendwie so drüber nachdenke, okay, was sind meine Sachen so? Dann, gerade jetzt in letzter Zeit immer so viele richtig gute Sachen, so, wo ich dann denke, so, es kann nicht wieder einfach so sein, dass man irgendwie das, was irgendwie vor zwei Wochen rausgeholt hat, wieder das Geilste angeblich gewesen sein soll. Naja, ich weiß nicht.
Ja. Da musst du nochmal nachrecherchieren, was es noch so gab.
Nochmal nachrecherchieren.
Okay. Ja, deswegen, dann lass uns dann noch mal ein bisschen über aktuelle Musik reden, die rausgekommen ist, die halt auch wieder richtig geil war. Ich will auf jeden Fall ganz kurz einmal feiern, dass schon wieder so ein bisschen meine Gebete erhört wurden. Ich habe zum letzten Elo-Album gesagt, Alter, ich mag diese Jazz-Gesangsgeschichten, Songs, ey, da könnt ihr nochmal eine eigene EP draus machen. Und was passiert überraschenderweise? Es kommt genauso eine EP raus. 4 Songs von Elo, Young Love, -7, wo er genau diesen, ein bisschen vernuschelten, bisschen rauchig, jazz-sängerigen, souligen Stil irgendwie nochmal auspackt. Und ich liebe es. Es ist großartig. Es ist wunderschön. Ich habe euch mal die Songs Hobbs und Hanso drauf gemacht. Wie fandet ihr das? Wie hat euch das gefallen, das zu hören?
Fand sehr smooth, auf jeden Fall. Habe das komplett geahnt. Mock macht ja auch das letzte Album. Wenn ich mich nicht täusche, ist es, glaube ich, auch diese Bonus-EP, die es dann auch teilweise mit dazu gab, einfach. Also es hat noch was weniger, gezwungen ist das falsche Wort, aber halt was weniger so gepresst, weniger aufdringliches vielleicht, als es auf dem letzten Album war, weil da ja viel diese etwas reibeisigere Stimme einfach drauf war. Nicht immer, aber doch schon sehr dominant. Und hier ist es wieder ein bisschen softer und gleicht sich dann der Instrumentierung wieder ein bisschen mehr an und es hat so ein schön Flow entwickelt, einfach komplett nice.
Und teilweise die Sprache so verwaschen, dass du gar nicht richtig verstehst auch wieder, was er sagt, sodass es wirklich so ein bisschen weibig im Hintergrund laufen kann. Und dann, wenn du wieder ein bisschen genauer reinhörst, sind es halt aber trotzdem wieder, ne, obwohl der Rahmen so smooth und entspannt ist, sind es trotzdem wieder die Abgründe.
Voll.
Was da schon wieder für eine Todessehnsucht mit drin steckt, Alter. Was da schon wieder für Schmerz mit reingepackt ist, Mann. Ja, er sagt irgendwie auf dem letzten Song da auch nochmal, dass der Körper geht und der Schmerz, der bleibt, und er hat halt irgendwie nie so richtig seinen Platz gefunden. Und ich denke mir die ganze Zeit, Junge, du machst so geile Musik, also wenigstens in diesem Punkt hast du absolut deinen Platz gefunden und hast du genau das gefunden, was du unfassbar gut kannst und was, wo du richtig geilen Scheiß so in die Welt mit reinträgst. Ja, aber insgesamt ist halt trotzdem weiter schon bitter zu hören, was er da irgendwie, ja, für eine, vielleicht könnte man es ganz gut als Lebensmüdigkeit beschreiben, da auch wieder mit reinpackt.
Ekliges Wort auf jeden Fall.
Jo, aber irgendwie passt es halt auch, ne? Ja. Wenn er sagt, irgendwann überdosiere ich mich dann so aus Versehen, das kriege ich irgendwann mal hin, so in einer Art und Weise. Puff, ja.
Gut.
Deswegen, es gab auch noch ein bisschen spaßigere und positivere Sachen. Ich mache einfach kurz nochmal direkt weiter, ja?
Klaro,
bitte. Aber du bist noch nicht in den Honorables, oder?
Nö, ich würde gern schon noch mal ein bisschen intensiver darüber reden, wenn ihr auch noch reingehört habt, denn ich habe die Sachen erst kurz vorher noch mit drauf gemacht. Der wundervolle Gigi Schnabib, der mir ja in den letzten Monaten immer schon viel Spaß gemacht hat, der hatte ja teilweise mit dem guten Trier, ehemaliger Produzent von Lugardio 9, so ein paar Songs gemacht. Und da sah es ja fast schon so aus, als würden die jetzt für ein größeres Projekt zusammenarbeiten. Jetzt ist es aber ein kleines Album geworden mit dem wunderbaren Papa D'Clo zusammen. Und dieses Album mit Absicht ist auf so ganz knackigen 20 Minuten nochmal richtig frisch zusammengefasst, und da sind halt auch so ein paar Knaller mit dabei, die ich sehr, sehr gut finde. Auch OG Lou wieder mit einem Feature-Part mit drauf, auf einem Song, den ich auch sehr nice fand, Kopffix. Genau, das hat einfach wieder richtig Bock gemacht. Konntet ihr auch reinhören?
Bei mir so, also ich habe das Gefühl, halt die Hälfte des Tapes einfach schon mit Singles davor gehört zu haben, ungefähr.
Ja, ein bisschen was war schon.
Und dadurch, ich habe es zu spät gesehen, dass es so ganz Release war, aber ich habe jetzt nochmal die beiden gehört, die du drauf gemacht hast. War schon nice. Ist halt so diese frische Rhein-Main-Klicke, so weißt du, so Ocelot ist auch wieder mit drauf. Ist alles so.
Ja, genau.
Alles so eine lose zusammenhängende Gruppe, und es kommen immer wieder so kleine Perlen halt irgendwie so raus, so wenn sich auf ein Projekt mal ein bisschen fokussiert wird, und da tauchen ganz oft trotzdem sehr viele aus dieser Crew irgendwie mit drauf auf, aber es gibt immer so ein bisschen anderen Fokus, und diesmal im Spotlight ist halt so Gigi Schnabib, da macht das schon auf frech auf jeden Fall, so hat Bock auf diese witzigen Punchlines einfach, und das hört man ja eigentlich immer gern, wenn jemand so einfach Spaß am Rappen hat, weißt du, so das kommt halt extrem extrem chillig rüber, so.
Ja. Er ist so Steezy Gang, ne? Da haben wir wieder diesen schönen Begriff Steezy. Und ich will auch gerne nochmal auf den Song Wow eingehen, denn Leo, wir kennen doch eine Person, die die Phobie davor hat, Leute essen zu hören oder so, dass die Geräusche, die man irgendwie mit dem Mund beim Essen macht, wie heißen diese Phobie noch?
Mesophonie,
genau. Und dieser Song besteht halt größtenteils daraus, dass es das Klackern von Bonbons an den Zähnen irgendwie von Papa ist, was dann so im Hintergrund die ganze Zeit so lang klackert. Und ich habe mir so gedacht, okay, für Leute mit Mesophonie, schlimmer Song, genau, schmeckt gar nicht. Aber fand ich ganz geil. Sehr gut gepasst auch zu diesem ganzen lässigen Style des Albums.
Okay, ja, ey. Gehe ich, muss ich nachträglich reingehen.
Sehr gut, mach das.
Ich würde tatsächlich gerne nochmal, wir haben das letzte Woche, weil die Zeit am Limit war, nur kurz angesprochen. Oh, sind wir schon wieder am Limit? David, du guckst schon.
Nee, ich muss einfach nur lachen, weil es halt, also es ist einfach so, ja, wir waren literally am Limit, am Gratis-Limit, was wir haben beim Aufnehmen, sodass halt nichts übertrieben. Es war einfach literally zu lang. Deswegen, ich muss mich einfach kurz freuen. Heute reißen wir das nicht.
Ja, also wir waren am Limit, wir haben es nicht mehr geschafft, zeitlich gesehen darüber zu sprechen, aber Künstlerin Jolle, die mir davor nichts gesagt hat, hat eine EP rausgebracht, die nennt sich Diffus, nicht vom Diffus-Magazin bezahlt, aber sie war happy, dass sie dann irgendwie im Diffus-Magazin trotzdem stattfinden konnte. Eine EP rausgebracht, wo ich wirklich in den letzten Wochen auch sehr, sehr oft, ja, Daumen nach oben dafür. Also ich habe es auf jeden Fall sehr oft gehört und es hat mir einfach echt viel Spaß gemacht. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich es vielleicht auch ganz gehört habe, aber ich fürchte, dass ihr vielleicht einfach nur die ein, zwei Songs, die ich irgendwie auf die Playlist geballert habe, reingehört habe. Nee, ein bisschen mehr. Okay, cool. Ja, ich habe da so ein bisschen so eine Mischung aus, ich weiß, dass irgendwie ganz, ganz, ganz viele Menschen riesige Paula Hartmann-Fans sind. Und ich weiß irgendwie viel von Paula Hartmann nicht. Ich habe irgendwie so ein grobes Gefühl davon, was Paula Hartmann für Musik macht. Und da habe ich mir so ganz viel so Emotionen und persönliche Geschichten irgendwie drin und aber auch so eine bestimmte Art von, wie die Emotionen in Songs dargestellt werden. Und irgendwie, das wenige, was ich davon weiß, hatte ich das Gefühl gehabt, das ist so, was bei der Musik von Jolle auch irgendwie für mich so drin ist. Aber die Beats sind geil. So. Das war so für mich der Jolle-Vibe. Also, falls ihr vielleicht zufällig Paula Hartmann-Fans seid, hört mal rein. Und wenn nicht, slidet mir in die DMs und kritisiert mich hart dafür. Ist, nehme ich gerne hin. Aber ja, das hat mir extrem viel viel Spaß gemacht. Ja, okay, Torben, du hast gesagt, du hast auch ein bisschen reingehört. Wie ging es dir? Hat es dir auch viel Spaß gemacht?
Ja, ich fand es schon ganz cool. Aber manchmal mochte ich ihre Wortwahl irgendwie nicht so gerne. Ich glaube, der Song Welt tut weh ist dafür nochmal so ein Beispiel. Ich mag ja eigentlich so bisschen traurige und ein bisschen melancholische Musik, aber irgendwie, irgendwie mochte ich manchmal nicht so ganz ihre Wortwahl. Aber ich glaube, da das könnte sich vielleicht auch noch so ein bisschen entwickeln. Ich weiß nicht so genau. Ja, ich glaube, ich muss sie noch so ein bisschen weiter verfolgen, aber es hat mich noch nicht perfekt überzeugt. Wobei der Song Silvester mir schon ein bisschen Vorfreude auf Silvester, das hätte ich ja schon gemacht. Der geht ganz geil voran.
Ist auch so ein bisschen so, es ist so positiv irgendwie von der Stimmung her, aber trotzdem so ein bisschen so eine Melancholie, wie so, ja, klassisches deutsche K-Wort, Vergänglichkeit irgendwie, Zeit vergeht schnell und so. Ich verstehe vielleicht, was du meinst mit der Wortwahl, so. Aber es ist, glaube ich, dann vielleicht einfach, ne, vielleicht einfach so das, ich habe das Gefühl, dass es sehr authentisch ist, wie diese Künstlerin einfach gerade in ihrem Leben so ist und dass es einfach auch sehr viel so Wörter sind, die sie tatsächlich auch einfach benutzt. Und dadurch ist es für mich überhaupt kein Problem, das, was du vielleicht anders siehst. So, ich denke mir so, das ist einfach gerade so das, was diese Künstlerin durchmacht und ihre Themen sind so. Das sind nicht unbedingt immer meine Themen, aber ich konnte es irgendwie gut nachvollziehen. Und das ist halt tatsächlich, glaube ich, ja, eine Kompetenz irgendwie, wenn jemand, der, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich wahrscheinlich locker vielleicht 10 Jahre älter bin, dass ich das trotzdem irgendwie gut nachvollziehen kann und mich so ein bisschen in den Gefühlen oder in der Stimmung auch einfach wiederfinden konnte. Und das fand ich dann schon ausgezeichnet gut, weswegen ich das hier allen auch einfach mal ans Herz legen möchte, mal reinzugehen. Das ist halt eine gute EP und ich habe das und ich habe es auch ganz oft so in Kombination mit so Grimm gehört und irgendwie hat sich das irgendwie so diese Themen irgendwie hat sich das für mich gut ergänzt so in nacheinander die beiden EPs hören. Ich meine, da hört man im Endeffekt auch wahrscheinlich trotzdem unter einer Stunde Musik, aber fand ich richtig gut und der Silvester-Song hat mich tatsächlich auch so ein bisschen erinnert so am Anfang, wie er so losgeht. Habt ihr noch diesen 8-Uhr-Track von Hannah Moore im Kopf?
Ja,
der ist so ganz ähnlich, so wie der ist. Also, war auch verrückt. Obwohl der 8-Uhr-Song nochmal ganz viel härter in so eine Drum-and-Bass-Richtung fast schon irgendwie geht.
Hat noch ein bisschen geileren Bounce.
Da wird es beim Thema diffus raus, habe ich das Gefühl.
Kein Kommentar.
Okay, fair. Ach ja. Ey Tom, jetzt sind wir endlich so lange, irgendwie haben wir es nie so richtig geschafft, aber es kam ja auch wieder, ich würde fast schon sagen, eine deiner Lieblingskünstlerinnen dieses Jahr, Zazu, hat in dieser Zeit auch irgendwie in nicht mehr chronologischer Reihenfolge Titeltracks rausgebracht, 17 und 15, die wir jetzt hier auf unserer Playlist haben.
Yes.
Freust du dich darüber, mal kurz jetzt was sagen zu dürfen?
Gerne, denn sie schreibt aus den Eiern, weil sie davon zu viel hat. Du sagst, du bist Player, dann spiel mal.
Digga, der ging so hart. Der ist ja auch schon so viele Wochen auf der Playlist. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, denke ich mir so, oh yes, also ich weiß auch so, wir dürfen ja noch nicht spoilern, deswegen kann ich sagen, dass ich da nicht nochmal über sie spreche, aber hoffentlich du nochmal im Jahresrückblick. Ich dachte mir auch so, Sazu wirklich eine der, also der besten Rapperin, die dieses Jahr so auf der Bildfläche so richtig, richtig aufgetaucht ist im Deutschrap, so ohne Wenn und Aber einfach.
Ja, ich glaube, ich will auch gar nicht zu viel dazu sagen. Ich hatte bei den zwei Songs, die jetzt rausgekommen sind, das Gefühl, dass sie so ein bisschen die Art von Beat jetzt für sich gefunden hat. Und das waren vor allem auch die oder so eine Richtung, so ein Stil, den ich sowieso auch schon bei den ersten Songs, die rauskamen, immer am besten fand, schon so ein bisschen aggressiver, schon so ein bisschen mehr Wut, was auch mit drin ist, Beats, die schon ein bisschen mehr auch anschieben und dann einfach so eiskalte Ansagen von ihr und so, ich liebe auch, wie sie das eine betont, wo sie sagt, dass sie weiß, dass ihr Style zu aneckend ist und so, die teilweise so eine ganz, so geil. Abgehackte Betonung so, auch. Fett einfach.
Würdest du so weit gehen, dass es die Straßenrap so ist, der dieses Jahr so spannend, der spannendste Straßenrap, der dieses Jahr überhaupt rausgekommen ist? Auch aus der Frankfurter Richtung, Ecke?
Boah, weiß ich gar nicht genau, ob ich dieses Segment so richtig im Überblick hätte, aber für mich schon, ja.
Das reicht doch. Weil mir ging es nämlich auch so. Es ist so. Und tatsächlich habe ich irgendwie sogar, das ist jetzt auch schon wieder so 2-3 Wochen her, weil das so lange sich aufgeschoben hat. Aber tatsächlich hat sie auf Instagram irgendwie geschrieben, dass jetzt irgendwie noch 18 rauskommt. Und das wird dann das letzte Mal gewesen sein, wo sie dann einen nummerierten Track rausgebracht hat, bevor sie danach tatsächlich Songs rausbringen will, die in Anführungszeichen richtige Titel haben tatsächlich.
Okay.
Ja. Ich glaube, wir hätten es auch so ein bisschen gefühlt und gefeiert, wenn es einfach irgendwie bis da so 137 irgendwie weitergegangen wäre. Aber ja, zur Unterscheidbarkeit des Songs ist es, glaube ich, dann vielleicht auf lange Sicht gesehen doch vielleicht ganz okay.
Ja, na klar. Und es ist doch auch geiler. Sie soll sich austoben.
Safe. Jo. Bisher würde ich sagen, kurze, knackige Folge wie geplant, ne?
Gut, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt kompromisslos in die Honorable Mentions, damit wir noch, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so viel werden, aber damit wir
wirklich noch schon drauf, wenn der Podcast vorbei ist, das wird nicht im Podcast stattfinden, wie damit mir 2 Minuten Anschluss gibt, weil ich viel zu lange über Prinz B Neopunk gesprochen habe und ich noch jedes Kackdetail besprechen musste.
Schon so ein bisschen. Die
spannenden Behind the Scenes. Das wird passieren natürlich so. Es ist absolut korrekt.
Ja, vielleicht. Ja, aber ich habe am Anfang ja auch geschluckt, als es hieß, ja, wir machen die Kategorie zuerst. Ich so, naja, na gut, okay. Jetzt
spare dir den Metatalk über die Kategorie und lass uns auch mal Menschen nach vorne
bringen. Ja, ich finde es immer witzig.
Ah, goddammit. Oh, mein. Ist auch schon ganz lange auf der Playlist und auch schon ganz lange jetzt mittlerweile oben. Und ich kann es jetzt endlich mal hier reinbringen, weil irgendwie die Zeit dafür ist. Ich glaube, im Oktober kam das Album schon raus. Es geht um Cass is Dead oder auch einfach nur Cass, der sein Album Famous Last Words rausgebracht hat. Es ist fast sein erstes richtiges Album, obwohl der Dude schon seit über Dekade im UK-Hip-Hop-Game ist, nur einfach als so eine der so mysteriösesten und wechselhaften Gestalten auch irgendwie, früher auch noch mit anderem Künstlernamen unterwegs und irgendwie nie so richtig zu fassen, ab und zu mal mit irgendwie so Verses aufgetaucht, bei so einem Mixtape und dann aber auch einfach so von der Bildfläche verschwunden, einfach so keine Ahnung gehabt und dann kam er jetzt so mit einem Album seit, ja, Ewigkeiten irgendwie mal raus, mit Songs, die teilweise auch schon richtig lange vorher mal so ausgekoppelt waren und es ist eins der, also schon so mein, von UK-Rap-Alben dieses Jahr ist mein Pfaff-Album auf jeden Fall. Ist geisteskrank produziert, ist so ein kompletter Ride durch so eine halb ausgedachte, halb reale Tottenham-Unterwelt-Welt, durch die er so stolpert und die so, ja, filmisch anmutet eigentlich. Da sind richtige Audio-Skips zwischendurch, wenn man so möchte, die eigentlich wie Filmszenen wirken und auch so aufgenommen sind. Gibt's auch ein bisschen Videomaterial dazu. Und es ist einfach, also keiner, es hat einen krassen 80s-Flavor einfach. Da wurde mit Synthesizern gearbeitet. Das habe ich dieses Jahr noch nicht so gehört. Und es zieht so geisteskrank geil durchs Album durch. Es ist irgendwie die heftigste Mischung zwischen, was auch sehr Straße und sehr rough ist und irgendwie in die eklige Welt mit reingenommen werden. Dann aber auch so Songs mit absoluter 80s-Pop-Attitüde, wo so gesungene Refrains einfach mit dabei sind von Gastkünstlerinnen. Ja, eines der krassesten UK-Alben auf jeden Fall, die dieses Jahr rausgekommen sind. Kann es nur empfehlen.
Krass, dass das eins der krassesten für dich ist. Ich muss sagen, irgendwie hat mich die Produktion einfach nur noch genervt irgendwann. Ich fand es anstrengend einfach von den Beats her. Ich finde seine Stimme geil. Ich finde es so ganz cool, wie er mit diesem ganz tiefen, ja, deswegen verstehe ich auch schon, dass er da so spannende Bilder aufmacht, wenn er mit dieser tiefen Stimme das so erzählt. Aber irgendwie, ach, waren mir die Beats manchmal so komisch zu verschoben und so. Und dann hatte ich auch keine Geduld mehr, da noch mehr reinzugehen. Wahrscheinlich würde es sich irgendwann lohnen, aber in diesem Jahr nicht mehr.
Na gut, fair. Harter Hate eigentlich.
Ja, das muss ich auch manchmal machen, aber das ging für mich irgendwie nicht fit.
Rarer Rap-Stammtisch-Moment, wo ihr wirklich sehr unterschiedliche Meinungen habt. Mhm. Ich fühle mich wie in diesem Meme. Kennt ihr dieses Meme, wo zwei Frauen sich im Vordergrund so schlagen und hinten steht irgendwie so ein Junge, der einfach eine Bong raucht?
Ja, ja.
Es ist zwar komplett überhaupt nicht so, aber irgendwie habe ich dran gedacht und finde es witzig.
Ich lasse mir das einfach irgendwann in Ruhe nochmal ganz genau im Detail von dir erklären.
Wir machen mal eine Listening-Session, dann stimme ich dir auch noch vom Gegenteil um, dann können wir einfach zu dritt
stehen. Genau.
Aber ja. Ey, ich sehe schon deine Argumente. Ansonsten würde ich noch ganz gern von Domo Genesis, der hat, glaube ich, schon sein zweites Album dieses Jahr rausgebracht. Beide sind ziemlich gut. Das ist aber jetzt auch eher Richtung entspannter Jazz-Rap und ist genau das, was es dafür abliefern soll. Würde ich von seinem Album What You Don't Get noch Until You Understand drauf machen. Auf die Playlist.
Ja. Das hat mich dafür umso mehr wieder abgeholt. Das war jetzt am Wochenende beim Handwerkern. Eine richtig geile Hintergrundbeschallung. Perfekt.
Nice.
Ja, und als neben dem Cher-Weihnachtsalbum.
Oh Gott. An der Stelle Shoutout
nicht
an
Prinz Pi gegen die Wand.
An der Stelle übrigens noch Shoutout an Fionn, der gerade in seinen Insta-Stories jeden Tag wie so ein Adventskalender-Türchen ein famous Weihnachtsalbum bespricht. Das von Cher war auch schon dabei. Deswegen weiß ich überhaupt, dass es existiert, bevor du es gerade reingebracht hast. Ich kann nur empfehlen, es auszuchecken. Ihr findet ihn bei Insta unter Fionn and Only. Und da gibt er euch die Review und sagt euch, was ihr für eure Mom unter dem Weihnachtsbaum spielen könnt, wenn es dann soweit ist und die festlichen Tage anstehen. Bis dann.
Beste Grüße.
Ich hau noch Long Story Short von 2 Chainz und Lil Wayne auf die Honorable Mention Listen, damit ich auch was vorhatte.
Geil.
Das Album war so okay, aber das ist schon ein Hit irgendwie. Ich mag das Sample.
Und ich will auf jeden Fall noch den Bee Gees Song von Kimo und Levin Liam, ne, so spricht man ihn aus, mal draufpacken. Oh, da könnte sich nochmal eine größere Diskussion entspannen, wenn David sich
gerade schon den Daumen runterzeigt. Ich habe gedacht, das wird umgangen so, weil es gab eventuell den ein oder anderen Missgunst-Tweet zu dem Thema von einem hier Anwesenden.
Oh, ein Missgunst-Tweet. Na, dann will ich dann direkt erstmal hier auf den Stand gebracht werden. Was wurde da missgünstig dem Song gegenüber angemerkt?
Ich bin kein Levin Liam-Fan. So, fertig.
Okay, ich verstehe. Ich finde den ja extrem lässig, den Kollegen, ey. Und dann aber solche Ansagen zu machen mit einem Kimo im Hintergrund.
Ich fand den auch smooth, wie Kimo so reinkommt. Hat mir gut gefallen.
Ja, halt alles so ein bisschen mehr Singsang-mäßig. Das hat bei 50 Cent damals schon sehr gut funktioniert. Wenn man einfach Sprechgesang auch wieder mal ein bisschen mehr draus macht. Okay.
Gut, ey.
Dann haben wir es doch, hä?
Dann haben wir doch schnell und fertig Folge 83. Jo. Vielleicht bringen wir auch Folge 84 vor 83 raus. Wir machen einfach Sasu-Tricks mit Zahlen. Das war Folge 87 vom Rap-Stammtisch.
Ganz schnell. Ich freue mich, dass wir beim nächsten Mal den Sack zumachen für 2023 und nochmal zurückblicken. und wünsche euch bis dahin eine entspannte Zeit. Skrr, skrr!